Hallo Familie, schön, dass ihr alle da seid. Wir möchten euch heute ganz herzlich begrüßen, was wunderschön schon war. Wir hatten eine ganz tolle Zeit heute schon. Die Kids wurden gesegnet. Es ist einfach herrlich zu sehen, wie viele es waren, oder? War das nicht eine Riesenmenge? Ich fand das genial und meine Tochter war auch dabei. Das war natürlich das Beste von allem. So muss ein Vater sprechen, habe ich mir sagen lassen. So, ich steige gleich ein, weil es war zwar schon viel und es kommt noch mehr. Ich bitte wirklich um eure Geduld und volle Aufmerksamkeit. Das, was wir heute besprechen werden, ist was ganz Besonderes. Wir gehen weiter in der Predigtreihe Geheimnis Gemeinde. Und heute beschäftigen wir uns mit der Ursache von allem und nicht von dem, was wir alles tun können, sondern eher die Frage nach dem Warum. Warum kommen wir heute hier zusammen? Warum glauben wir und warum gehen wir diesen Jesus nach? Und um das heute ein bisschen herauszufinden, möchte ich euch mitnehmen in die Grundlagen des Glaubens und mitnehmen in eine Textstelle in der Bibel, die absolut komprimiert das darstellt, was wir glauben und worum es in unserem Glauben eigentlich geht. Wir beschäftigen uns heute mit der Ursache. Bevor ich starte, möchte ich mal gucken. Ich möchte heute mal ein Lied anstimmen und und schauen, wer das Lied kennt. Und wenn ihr das kennt, dürft ihr gerne mitsingen. Januar, Februar, März, April. Januar, Februar, März, April. Mai, Juni, Juli, August. Boah, ganz schön. Okay, reicht, reicht. Ihr könnt alle wundervoll singen. Es heißt nicht, dass ich nicht genug von euch habe. Einfach herrlich. Also, es kennen so gut wie alle dieses Lied. Und dieses Lied kennt bestimmt jeder von euch aus der Schule, aus der Schulzeit. Und das war ein Lied, was die Lehrer uns schlauerweise beigebracht haben, damit wir uns merken können, wann ist Januar, wann ist Februar, wann ist März und wann ist April. So habe ich zumindest gelernt, die ganzen Monate hintereinander in der korrekten Reihenfolge aufzuzählen. Und genauso ist auch diese Textstelle. Sie ist ein Lied, was Paulus damals verfasst hat. Ein Lied, was das eines der ältesten Lieder der gesamten Christenheit ist. Ein Lied, was so poetisch ist und so herrlich, dass wir es uns heute anschauen möchten. Und in diesem Lied werden Grundlagen unseres Glaubens beschrieben. Damals war das so, die Juden konnten damals alle lesen und schreiben. Es gab immer eine Schule, aber es gab nicht so viele Bücher. Bücher waren teuer. So hat also auch Paulus ein Gedicht, ein Lied verfasst, was regelmäßig gesungen wurde, um die Leute zu lehren, worum es eigentlich geht. Und ich habe euch jetzt schon sehr lange auf die Folter gespannt. Ich möchte euch jetzt mit diesem Lied vertraut machen. Und da sind so viele Geheimnisse drin und ich möchte versuchen, heute kurz und knackig die wichtigsten Geheimnisse oder ja anzusprechen, anzureißen, weil es einfach so tief geht, dass ich gar nicht heute alles sagen kann. Ich möchte euch auch ermutigen, dadurch selber ins Wort zu gehen und diese Bibelstelle nochmal nachzulesen. Und zwar ist das die Bibelstelle aus dem Kolosserbrief. Kolossee war eine Stadt etwa 150 Kilometer weit weg von der heutigen Türkei, von einem schönen Urlaubsort, wo wir gerne alle hingehen. Und Paulus schreibt diesen Brief an diese Gemeinde. Und zwar lesen wir jetzt fünf besondere Verse, und zwar 1, 15 bis 20. Ich lese sie zunächst vor und dann gehen wir das Ding Stück für Stück durch und entlocken dieser Stelle die Geheimnisse, die auf uns warten. Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan sollte er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Wow, da steht so viel und wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Seid ihr dabei? Habt ihr Bock? Weil wir werden dadurch unseren Gott näher kennenlernen. Ich sag euch, das ist was ganz Besonderes. Also geht's los. Das Erste, was wir betrachten können, ist, und da können wir genau auf Vers 15 wieder gehen, dass Gott unsichtbar ist. Ist erstmal eine einfache Tatsache. Eine Tatsache, die unseren Glauben ziemlich kompliziert macht. Wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen wollen, über einen Gott, den man nicht sieht, dann schauen uns die Leute komisch an. Da gibt es Reibungspunkte, da gibt es Widerstand. Weil wir können unseren Gott noch so gut erklären. Die Leute fragen letzten Endes, ja, wo ist er denn? Und Amen. Danke für den Einwurf. Gott ist unsichtbar und ja, dieser Widerstand, der kommt auch oft in unserem Herzen zu Gelte. Wenn wir beten und es passiert nichts oder was auch immer und wir fangen an, uns die Frage zu stellen, Gott, wo bist du? Existierst du eigentlich? Bist du da? Und hörst du mich? Siehst du mich? Gott ist unsichtbar. Er war es nicht immer. Wenn wir an die Schöpfungsgeschichte in den Anfang zurückgehen, dann sehen wir, dass im Paradies, was Gott schuf und Menschen in dieses Paradies hineingesetzt hat, da ist er in der Kühle des Abends zu ihnen gekommen und mit ihm im Garten umhergegangen. Gott war also nicht immer unsichtbar. Was ist also passiert? Der Mensch hat sich von Gott entfernt. Er hat sich von ihm abgewandt und hat gesagt, dass er selber entscheiden möchte, was gut für ihn ist und was schlecht für ihn ist. Er, der Mensch, wir meinen immerzu, dass wir am besten wissen, was für uns gut und richtig ist. Und wir haben eine Distanz gebaut. Wir haben eine Mauer aufgebaut zwischen uns und Gott. Und Gott hat sich nicht von uns distanziert, sondern wir haben uns von ihm distanziert. Und weil wir das getan haben und uns entfernt haben von Gott, und Gott ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf. Er will, dass die Liebe in uns echt ist. Deswegen hat er sich entfernt und wurde unsichtbar. Wir könnten da stehen bleiben und vor offenen Fragen sein. Aber der Vers gibt noch so viel mehr her. Denn der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Leute, niemand hat Gott je gesehen. In dieser Welt suchen so viele nach Gott und fragen sich, wer das ist. Und es ist schon fast arrogant zu sagen, dass irgendjemand genau wisse, wer Gott ist. Denn keiner hat ihn wirklich je gesehen. Und wisst ihr was? Ich bin heute etwas arrogant. Der christliche Glaube hat den Anspruch und nimmt den Anspruch für sich, dass wir wissen, wer Gott ist. Denn wir haben ein Vorbild, nach dem wir wissen, wer Gott ist. Und das ist Jesus. Das ist Gottes Sohn, der auf diese Erde kam und sich uns als Gott präsentiert hat. Er, Jesus Christus, kam als Mensch auf diese Erde, um sich zu offenbaren als Gott, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Durch ihn erkennen wir Gott. Und als Jesus auf der Erde gelebt hat, hatte er einen Kreis von Jüngern und einen sehr vertrauten Kreis von Jüngern. Und ihnen hat er gesagt, in Johannes 14, Vers 6 können wir das nachlesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist der Anspruch von Jesus selbst, der von sich sagt, nur durch mich kann man Gott sehen. Und noch, wenn man da weiterliest, das ist genial, da sagt er genau das. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, sagt er zu seinen Jüngern. Ihr kennt ihn bereits, denn ihr habt ihn gesehen. Ihr wisst, wer Gott ist. Das ist der Anspruch des christlichen Glaubens. Das ist mein Anspruch und ich stehe voller Zuversicht vor euch und kann euch sagen, ich kenne meinen Gott. Und das ist der Hammer. Amen. Und dieser Begriff Ebenbild ist auch ein griechischer Begriff und bedeutet Icon. Und vielleicht können ein paar Computer-Nerds uns mehr von diesem Begriff Icon erzählen. Dieses Icon ist das Symbol, was wir auf unserem Desktop-Bildschirm haben. Und wenn wir auf dieses Symbol klicken mit der Maus, wenn ihr das nicht kennt, ist überhaupt kein Problem. Wenn wir auf das Symbol klicken, dann eröffnet sich eine ganz neue Welt. Und so können wir das auch mit Jesus betrachten. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir auf Jesus klicken, dann eröffnet sich uns die geistliche Welt und die geistliche Wirklichkeit. Dann eröffnet sich uns die Wahrheit. Der Hammer. Wenn wir weiterlesen, ist Jesus, also von ihm wird hier gesprochen, er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Der Erstgeborene war damals nicht nur ein biologischer Titel, so du bist halt als Erster geboren worden, sondern der Erstgeborene war damals auch ein Ehrentitel, den man verliehen hat. Ja, Gott selbst hat im Alten Testament von seinem Volk Israel als seinen Erstgeborenen gesprochen. Und dieser Erstgeborene, dieser Ehrentitel, den Gott verliehen hat, den Menschen verliehen haben, hatte immer eine besondere Eigenschaften mit sich gebracht. Und zwar, dass man den Segen bekommen hat und dass man das Erbe bekommen hat und auch die Verantwortung, die Familie weiterzuführen. Und wenn wir das alles auf Jesus übertragen, dann sehen wir, dass er der Erstgeborene ist, dem das Erbe zuteil wird, was Gott für ihn hat. Und dieses Erbe gibt er direkt an uns weiter, weil er in uns lebt. Hammer, oder? Und er ist der, der über der gesamten Schöpfung steht. Und wenn wir weiterlesen, einmal den Vers 16 bitte. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und vor Herausforderungen stehst, wenn du vor einem Chef stehst, der dich nicht leiden kann, oder wenn du mal wieder die Regierung verpönst oder was auch immer gerade vor sich geht, bedenke, dass Jesus der Erstgeborene ist, der über allem steht. Er steht über jeder Macht auf dieser Erde und im ganzen Universum. Er ist der Herr über Mächte und Gewalten. Und ich kann euch sagen, der über allem steht, hat das Sagen. Er bestimmt, wo es lang geht. Und das ist eine unglaubliche Zuversicht, die wir haben. Ein inneres Gefühl der Sicherheit zu wissen, egal was kommt, wir sind geborgen, weil wir an jemanden glauben, der alles in seiner Hand hat, weil er über allem steht. Das ist die Begründung, warum er über allem steht, weil durch ihn alles geschaffen wurde. Gehen wir weiter. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wir sind eine Gemeinde, die nicht irgendeiner Religion nachfolgt. Wir sind keine Gemeinde, die irgendwie so daher dümpelt und meint, gute Werte verteilen zu müssen. Wir sind eine Gemeinde, die Jesus nachfolgt. Und wir reden ständig über Jesus. Und wenn du vielleicht auch Gast bist und dir das auch aufgefallen ist, wir reden ständig über ihn und wir folgen ihm nach. Wie Verrückte, alles, was er tut, finden wir Hammer, weil er die Quelle ist. Durch ihn wurde alles geschaffen. Er ist die Quelle unseres Glaubens. Und wenn du vielleicht durch diese Stadt gehst oder durch die Natur spazierst und dir mal wieder der Atem wegbleibt, weil alles so wunderschön ist, dann denke daran, dass das Jesus Gedanke war. Er wollte, dass du es anschaust und dich darüber freust. Wir müssen auch überlegen, jede Idee, die der Mensch jemals hatte, jedes tolle Musikinstrument, jeder Klang, jede Melodie, jede Stimme hat Jesus zuvor sich erdacht, ausgedacht und dachte, wow, das ist der Hammer. Jede Erfindung, die wir haben, die irgendwann entwickelt wurde, alles hat seinen Ursprung in Jesus Christus. Alles. Und so hat auch jeder Mensch einen Wert. Und jeder Mensch hat eine Absicht in dieser Welt. Wer sind wir, dass wir Menschen verurteilen, sie in Schubladen stecken, nichts mit ihnen zu tun haben wollen? Wer sind wir, dass wir das wagen? Jesus hat jeden Menschen geschaffen mit einer Absicht, ihn zu kennen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und alles hat in ihm sein Ziel. Und ich sage euch, das Leben ist wunderbar und es bringt tolle Sachen mit sich. Und man nimmt sich Dinge vor. Ja? Man möchte vielleicht Karriere machen. Ja? Das ist ein tolles Ziel, ist eine tolle Motivation. Man möchte Familie gründen, man möchte irgendwann ein tolles Haus haben, ein schickes Auto oder man möchte viel reisen. Aber ich sage euch, wenn diese Dinge in unseren Mittelpunkt geraten, dann ist das eine klare Zielverfehlung. Ja, wenn wir aber Jesus zum Ziel haben und mit ihm diese Dinge angehen und alles auf ihn setzen, ja, und uns erfüllen lassen von ihm, dann haben diese Dinge eines gemeinsam, nämlich unglaubliche Freude und Erfüllung. Weil wenn wir ihn zum Ziel haben in unserem Leben, dann haben wir ein erfülltes Leben. Dann gehe ich auf meine Arbeit und gebe mein Bestes, egal ob es jemand sieht oder nicht. Und egal wie die Leute auf der Arbeit zu mir sind, ich kann ihnen mit Liebe begegnen, weil mein Ziel nicht ist, diesen Menschen zu gefallen, weil mein Ziel ist, nicht große Kohle zu machen, sondern mein Ziel ist, Jesus zu ehren und in meinem Leben wieder zu spiegeln, was er für mich getan hat, dass er mich frei gemacht hat. Das ist die Motivation, wenn wir zur Arbeit gehen. Und dann ist es völlig egal, was da passiert. Es ist völlig egal, was für eine Arbeit du machst. Du gibst dein Bestes und du denkst den ganzen Tag darüber nach, ey, wie kann ich Gott mehr gefallen? Das ist der Hammer, das ist erfüllend. Dann ist die Arbeit auch nicht langweilig oder blöd. Klar gibt es immer solche Phasen, wo das eine überwiegt, aber im Grundsatz ist es einfach die Tatsache, dass wenn wir ihn damit ehren wollen, dass es toll ist. Und genauso auch, wenn wir in die Familie hineingehen. Ja? Wenn wir nicht nur von unserem Ehepartner erwarten, dass wir etwas von ihm bekommen und Erwartungen stellen und sie werden nicht erfüllt und wir sind frustriert, weil wir nicht bekommen, was wir wollen, weil das ist immer das Problem. Wir bekommen eigentlich nicht das, was wir wollen. Und deswegen werden wir wütend und abweisend distanziert. Aber wenn ich in diese Beziehung gehe, mit dem klaren Ziel, und im Blick auf Jesus, dann will ich meiner Frau oder meinem Ehepartner, meiner Freundin, meinem Freund zuvorkommen mit der Ehre und möchte dieser Person die Liebe geben, die ich von Jesus bekommen habe. Genauso geht das auch mit Freunden und mit Kindern und mit Feinden. Denn er erfüllt uns und dazu sind wir befähigt worden. Gehen wir weiter. Ich lese es einfach weiter vor. Wo sind wir jetzt? Genau. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und das ist sehr beruhigend zu wissen, weil ich nicht irgendjemanden nachfolge. Ich folge nicht irgendeinem Menschen, weil Menschen machen Fehler. Ich folge nicht irgendeiner Institution, ich folge Jesus nach. Und er ist nicht wie ein Herrscher, der uns diktiert, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wir machen nur einen Knicks und sagen, ja Herr, ja Herr, ja Herr. Nein, er hat mit uns Beziehung. Er ist kein Herrscher, er führt uns wie ein guter Hirte. Er geht nicht voran und steckt ein Tempo an, was wir nicht verfolgen können. Nein, er geht hinter uns her wie ein guter Hirte und passt auf seine Schafe auf. Ich darf Fehler machen in seiner Gegenwart. Das ist ein Führer, ein Leiter, dem ich folgen möchte. Und ich kann euch sagen, wir als Gemeindeleitung haben unser oberstes Gebet und unsere oberste Verantwortung, dass wir beten, dass Gott uns führt, dass Jesus uns in alles hineinführt. Und wir als Leute sind nicht dazu da, um irgendjemanden zu bespaßen. Wir sind nicht dazu da, um irgendwelche tollen Programme am Gottesdienst am Sonntag abzuhalten oder in der Woche zu starten, sondern unsere Verantwortung ist es, den Willen Gottes zu erkennen und diese Gemeinde zu führen in das, wozu sie berufen ist. Und zwar jeden Einzelnen in seine Begabung hineinzuführen, in seine Bestimmung hineinzuführen, das zu fördern. Das ist unser Auftrag und unser Wunsch. Und so hat auch die Gemeinde Herford Jesus als Haupt. Ja. Lass uns weitergehen. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Wenn es einen Ersten gibt, dann gibt es auch Leute, die folgen. Und da steht, dass er von den Toten auferstand. Und das ist manchmal auch recht schwierig, Was bedeutet das, vor den Toten aufzuerstehen, für mich persönlich? Ja? Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen möchte, der nehme täglich sein Kreuz auf sich, verleumde sich selbst und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es finden. Jesus baut eine neue Schöpfung in uns. Er schafft einen neuen Bund. Und dieser neue Bund beinhaltet, dass das Leben, so wie wir es bisher geführt haben, ohne Gott ein für alle Mal vorbei ist. Wir treffen die Entscheidung, Jesus als unseren Herrn anzunehmen und das Leben, was wir bisher ohne ihn geführt haben, zu beenden und ihm nachzufolgen. Das heißt, wir geben alles auf und sind bereit, bis in den Tod hinein ihm zu folgen. Und das klingt erstmal hart, weil wir immer gleich denken, oh, was geben wir alles auf? Oh, was muss ich alles hingehen, um Jesus nachzufolgen? Leute, im Gegensatz zu dem, was wir bekommen, ist es nichts. Wenn wir Jesus nachfolgen, bekommen wir das Leben in einer Art und Weise, wie wir es nicht erträumt haben können. Es ist erfüllt. Es ist erfüllt und hat ein Ziel, das ewige Leben, auf das wir alle hinarbeiten. Wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet das, ohne Kompromisse ihm nachzufolgen. Und das ist nicht einfach, Dinge aufzugeben. Aber ich sage euch, schaut auf das, was Gott euch gibt. Ein erfülltes Leben, ein Leben in Ewigkeit mit ihm. Er ist unser Vorbild. Und es ist nicht so, dass wir da stehen und dann alles aus eigener Kraft machen müssen. Er befähigt uns dazu. Sein Heiliger Geist ist damals, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Jünger sozusagen alleine gelassen hat, nach einiger Zeit auf diese Jünger gefallen. Und so möchte er auch auf uns fallen und uns dazu befähigen für das, was er für uns hat und was er mit uns vorhat und durch uns vorhat. Und so wie Jesus auf dieser Erde lebte und immer das Einzige, also das, was er am meisten gesagt hat, er hat immer gesagt, ich lebe mich nicht aus mir selbst heraus oder ich tue nicht die Dinge aus mir selbst heraus, sondern ich tue immer das, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Ich mache ihm das einfach nach. Und das, was er mir sagt, das tue ich. Und genauso sollen auch wir sein. Wir sollen eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott leben. Eine, wo uns nichts wichtiger ist, als dass sein Herz zu unserem Herzschlag wird. Dass wir sehen, was er sieht. Dass wir hören, was er hört. Und dass wir tun, was er getan hat. Und zwar zu lieben, in allererster Linie. Zu lieben, zu lieben, zu lieben. Jeden Menschen, egal wie er ist. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan mit uns. Uns zu erfüllen. Und Gott hat sogar uns dahin geführt. Das heißt, wir müssen nicht mal was tun. Wir müssen einfach nur sagen, ja, Herr, ich will das. Ich will das für mein Leben. Denn da steht es. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus schließt die Lücke für uns. Diese Distanz, die der Mensch sich aufgebaut hat, mit dem Recht zu meinen, dass er weiß, was gut und richtig ist und was nicht. Diese Lücke musste wieder geschlossen werden. Und diese Lücke ist so groß, dass keiner von uns das jemals hätte irgendwie bewältigen können. Keiner hätte aus eigener Kraft zu diesem Gott zurückfinden können. Da hätte er noch so viel tun können. Das geht nicht. Diese Lücke musste geschlossen werden. Und zwar musste dieser Preis für die Sünde, diese Zielverfehlung, diese Entfernung von Gott, da musste ein Preis bezahlt werden. Ein so teurer und kostbarer Preis, der so heilig und rein ist, dass es nur Gott selbst erledigen konnte. Und zwar in seinem Sohn Jesus. Jesus ist der Einzige, der fähig ist, diese Lücke, diese Distanz zu schließen und uns mit Gott wieder zu versöhnen. Das heißt, mit Gott uns wieder ins Reine zu bringen, dass wir vor ihm rein bestehen können, dass wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen können. Und das macht Jesus allein. Und das ist unglaublich befreiend. Unglaublich befreiend. Denn egal, was zwischen mir und Gott steht, ich weiß, nicht mal der Tod konnte Jesus halten. Nicht einmal der Tod. Und somit auch nichts, was in meinem Leben ist. Wenn ich ihm meine Schuld bekenne und von ganzem Herzen sage, ich will dir gehören, dann rettet er mich. Und er hat mich gerettet. Und vielleicht hat er auch dich gerettet. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn angenommen hast, dann bitte ich dich, triff diese Entscheidung. Und wenn du es nicht alleine kannst, dann darfst du gerne auf mich zukommen. Und wir haben hier auf meiner Linken zu eurer Rechten ein Gebetsteam, die darauf brennen, mit euch dafür zu beten und euch die nächsten Schritte zu erklären und mit euch weiterzugehen. Ich möchte zum Schluss kommen, die Band darf schon nach vorne kommen. Leute, wir sind kein religiöser Club. Wir sind seine Gemeinde. Und als seine Gemeinde fordere ich uns auf, Jesus zum Ziel zu haben. Ich fordere uns auf, den Schöpfer dieser Welt den Platz einzuräumen, den er verdient und der ihm gebührt. Es ist das Schönste, mit ihm in einer Herz-zu-Herz-Beziehung zu stehen, weil es einfach unser Leben ordnet. Wenn wir wollen, was er möchte, dann ordnet das unser Leben. Und Schritte, die vorher schwierig waren, werden leicht, weil er uns die Lasten abnimmt. Ich wünsche mir so, dass wir den Sinn unseres Lebens erkennen, nämlich Gott zu kennen, zu wissen, wer er ist. Und das ist die Antwort, die so viele Menschen suchen, Leute. Ja. So viele Menschen suchen nach dem, was wir hier gefunden haben. Diese Grundlagen, die wir heute durchgegangen sind, so viele Menschen suchen danach und leben ein unerfülltes Leben, weil sie Gott nicht kennen. Und das muss uns berühren, das muss uns in dieser Stadt berühren, das muss uns ergreifen als Gemeinde, dass wir den Auftrag wahrnehmen und sagen, wir wollen diese Wahrheit, die wir erkannt haben, in diese Stadt bringen, zu jedem Einzelnen, in das Umfeld eines jeden Einzelnen zu bringen. In meinem Arbeitskreis, in meinem Freundeskreis, so viele Menschen. Es sind so viele Menschen, die das noch nicht erkannt haben und sich danach sehnen und danach suchen. Und es braucht einen, es braucht dich, der aufsteht und sagt, ja, ich bin der, der die Wahrheit weiterbringen möchte. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und er ist in diese Welt gekommen. Und an einer anderen Stelle sagt er auf einmal, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn du Angst hast, ja, oder denkst, oh, mein Licht ist so klein, ich kann dir sagen, jedes kleine Teelicht ist stärker als die Finsternis. Denn da, wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Amen. Lass uns aufstehen zum Lied. Ich möchte uns unter den Segen stellen und beten, dass wir das verinnerlichen, dass wir erkennen, wer Gott ist, ihn zum Ziel unseres Lebens machen und ein erfülltes Leben durch ihn leben, mit allem, was dazugehört. Jesus, danke, dass wir unseren Wert nicht an dem messen müssen, was wir tun, sondern dass wir unseren Wert an dem messen können, dass wir dich Freund nennen dürfen. Und dass du uns Freund nennst. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, den du bereits zu dir gezogen hast. Danke, dass du alles für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du diese Welt so wunderbar gemacht hast. Ich preise dich dafür, für alles, was du getan hast und was du noch tun wirst, Herr. Und ich freue mich darauf. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen meiner Geschwister bitten, Herr, dass du ihnen dein Licht zeigst und dass du ihnen ja vorangehst, aber als guter Hirte, dass du ihnen den Weg zeigst, dass du uns als Gemeinde den Weg zeigst, dass du uns ja zeigst, wohin es geht. Ich segne jeden Einzelnen mit der Gewissheit, dass du da bist, dass du das Bild des Höchsten bist und dass jeder hier erkennt ein Stückchen mehr, wer du bist, Herr. Ich segne jeden Einzelnen in der neuen Woche, die kommt. Schenk uns Mut, dass wir befähigt sind, zu den Menschen zu gehen und von dieser Wahrheit, von diesen Geheimnissen zu erzählen. Dass auch sie es erkennen und dich kennenlernen, Herr, und von deiner Liebe erfüllt werden, die wirklich alles ausmacht. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du getan hast. Amen.